Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Das Urmel, Lukas der Lokomotivführer, Jim Knopf. Wer kennt sie nicht? Die Stars der Augsburger Puppenkiste. Eröffnet wurde das Marionettentheater im Februar 1948 und 5 Jahre zuvor, also mitten im Krieg, hatte es bereits einen Vorläufer gegeben. Thomas Hettje, der sich in seinem letzten Roman der Pfaueninsel gewidmet hatte, erzählt in seinem neuen Roman die Geschichte der Augsburger Puppenkiste und verknüpft sie mit der Geschichte von Hannelore Oehmichen, Hatü genannt, der Tochter des Gründers der Augsburger Puppenkiste. Doch das ist nicht alles. Da gibt es noch ein 12-jähriges Mädchen, das auf einem geheimnisvollen Dachboden landet und dort nicht nur Hatü, sondern auch ganz vielen Figuren der Augsburger Puppenkiste begegnet. Der Roman mit dem Titel Herzfaden steht auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis, der am Montag im Rahmen der diesmal vor allem digital stattfindenden Frankfurter Buchmesse vergeben wird. Ich freue mich, dass Thomas Hettje zu Gast bei mir ist im Studio. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Herr Hettje, Generationen sind mit der Augsburger Puppenkiste aufgewachsen. Ich nehme an, Sie auch.
Ja, unbedingt. Im Fernsehen gab es ja damals 3 Programme, lineares Fernsehen. Muss man heute ein bisschen erklären. Die Alternative war im Grunde Raumschiff Enterprise oder Augsburger Puppenkiste.
War denn der Roman, den Sie jetzt geschrieben haben über die Augsburger Puppenkiste, dann auch ein bisschen so etwas wie die Rückkehr in die Kindheit?
Es war eine Rückkehr in diese Erfahrung, weil als ich dann sagen an dem Stoff war, habe ich mich erinnert an meine Kindheitserfahrung und das Faszinierende war, und das habe ich als Kind gar nicht verstanden, dass man natürlich sah, dass das alles künstlich war. Man sah die Fäden der Marionetten, man sah auch, dass diese Marionetten ja Holzgesichter haben, die gar keine Mimik haben, die den Mund nicht bewegen. Und man sah natürlich, dass das Meer beim Urmel eine blaue Plastikfolie war. Und gleichzeitig hat man aber alles geglaubt und war von der Geschichte fasziniert. Und dieser Unterschied, dieses Sagen eben keine perfekte Illusion war, sondern dass die Illusion eigentlich im Kopf des Kindes entsteht, das hat mich als Kind irritiert. Aber auch fasziniert. Und dahin gehe ich quasi zurück mit diesem Roman, ja.
Die Geschichte der Augsburger Puppenkiste ist ja auch ein Kapitel deutscher Nachkriegs- und Kulturgeschichte. Was hat Sie daran als Romanstoff gereizt?
Ich habe wirklich sagen, Stoffe finden mich immer zufällig. Also ich plane ja nicht sagen, was ich als nächstes mache, sondern irgendein Stoff bleibt hängen und beschäftigt meine Fantasie. Das ist eher immer eine Frage. Etwas, was ich nicht verstehe, ist wie eine Expedition ins Unbekannte. Und als mir eine Freundin erzählte von der Familie Oehmichen, die verantwortlich ist für all diese Puppen, die ich aus meiner Kindheit kannte, und mir dann auffiel, dass Hannelore Oehmichen, die eigentliche Triebfeder in diesem Unternehmen war, sagen, das Alter meiner Eltern hat, also geboren 1930 ungefähr und das heißt Kindheit im Krieg, dachte ich, wie passt das denn zusammen? Wie passt das zusammen, dass junge Menschen, die im Faschismus aufgewachsen sind, dann danach so etwas machen? Und ich wollte genauer verstehen, wie das zusammenhängt.
Der Titel des Romans ist Herzfaden und dieser Herzfaden wird auch mehrfach im Roman erwähnt. Was ist das genau?
Also ich lasse meinen anderen Helden, den Vater von Hannelore Oehmichen, sagen, es gäbe ganz viele Väter-Marionetten, die bewegen die Arme und die Beine und die Köpfe und so weiter. Aber es gäbe auch den Herzfaden, der von der Marionette zum Herz des Zuschauers laufe. Und der sei dafür verantwortlich, dass wir das lebendig finden, was wir da sehen. Und das spiegelt so ein bisschen, was ich gerade sagte, meine Erfahrung, dass man die Künstlichkeit der Marionetten sieht, aber zugleich bereit ist, sie als lebendig zu nehmen. Und dieser Funke der Fantasie, der da überspringt, das ist der Herzfaden.
Also ist der wichtigste Faden einer Marionette sozusagen ein imaginärer Faden?
Ja, also im Grunde gilt es ja für jede Kunst, aber im Marionettentheater kann man das, glaube ich, sehr schön sehen, dass wir da als Zuschauer und als Leser dafür verantwortlich sind, das, was wir lesen, die Buchstaben auf dem Papier oder eben diese Marionette, so zu ergänzen, dass es zu einer Illusion erst wird. Wir machen das als Zuschauer.
Nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich mir nochmal Kleists Aufsatz über das Marionettentheater vorgenommen und ich habe dann auch natürlich im Nachhinein einige Gedanken aus diesem Aufsatz im Roman gefunden, wenn nämlich Walter Oehmichen seinen Töchtern das Marionettenspiel erklärt. Und bei Kleist geht es darum, da erzählt ein Tänzer, was er von den Marionetten lernen könne. Und demzufolge hat der Schwerpunkt eine wichtige Rolle bei einer Marionette. Was birgt dieser Schwerpunkt für ein Geheimnis?
Das ist eine Frage, die 2 Antworten braucht. Die erste Antwort ist, dass Walter Oehmichen, sagen der Vater meiner Heldin, war Oberspielleiter am Augsburger Theater und war im Krieg und hat sich auch in der Nomenklatura der NS-Theaterhierarchie bewegen müssen. War ganz sicher kein Nazi, aber war doch engagiert. Und der beschließt im Krieg schon, dass er nach dem Krieg nicht mehr mit Menschen arbeiten will, sondern mit Marionetten, weil, wie er sagt, Marionetten ehrlicher sind. Was er meint ist, Marionetten sind nicht eitel. Natürlich, der Schauspieler, der sich produziert, ist natürlich eitel, weil er gesehen wird. Die Marionette weiß nicht, dass sie gesehen wird. Das ist die eine Antwort, also sagen die Nicht-Eitelkeit der Marionette. Das erwähnt Öbis Kleist im gewissen Sinne auch, indem er sagt, die Marionette wird eben von dem Zuschauer nicht angegriffen. Die andere Antwort ist, dass sagen Marionetten wirklich etwas sehr Magisches haben. Ich habe selber als Kind keine Marionetten gehabt, aber als ich dann in der Recherche in Augsburg war, in der Puppenkiste und mal zum ersten Mal eine Marionette halten durfte und versuchte zu führen, was ich natürlich gar nicht konnte, geschah doch etwas Magisches. Man hat dieses Spielkreuz in der Hand, von dem verlaufen die Fäden zu der Marionette, sind festgemacht an den Armen und so weiter. Und auch wenn man gar keine Ahnung davon hat, reicht eine Bewegung und dieses kleine Holzwesen auf dem Boden bewegt sich plötzlich wie ein lebendiges Wesen. Und das liegt an dieser schönen Mechanik, die mit Schwerkraft und mit Pendelbewegung sofort Natürlichkeit erzeugt. Das ist wirklich ein magischer Augenblick.
Und die Schauspieler, weil Sie von der Eitelkeit sprachen, die verschwinden ja auch im Dunkel der Spielbrücke. Also die Schauspieler, die die Figuren führen, also die sieht man auch nicht.
Nein, die sieht man gar nicht. Und Walter Oehmichen war es auch ganz wichtig, dass sagen auf der Programmzettel, im Programmheften, weder die Schauspieler noch die Puppenschnitzer genannt werden, sondern wirklich nur die Marionetten, weil es geht um die Geschichte, sagte er.
Der zweite besondere Aspekt ist die Schwerkraft.
In meinem Roman heißt es, während wir Menschen sagen, uns gegen die Schwerkraft wehren müssen und auf dem Boden zu stehen, um uns aufzurichten, nutzen Marionetten den Boden nur wie Elfen, die ihn kurz berühren. Das hat damit zu tun, wenn sie eine Marionette führen, ist die große Kunst, dass sie auf den Boden kommt. Also weil natürlich sagen, es ist gar nicht so einfach, diese kleinen Marionettenfüße auf dem Boden zu lassen, dass die Bewegung aussieht, als würden sie tatsächlich auf der Erde stehen. Dazu fügt man auch kleine Bleigewichte in die Füße ein, damit sie erstens schwerer sind und zweitens beim Gehen auch ein Geräusch erzeugen. Weil das einzige Geräusch, was Marionetten erzeugen, ist ihr Gehen auf dem Boden, den sie eigentlich gar nicht brauchen. Sehr geheimnisvoll.
Sie sprechen so begeistert über diese Marionetten und Sie schreiben in Ihrer Nachbemerkung, jeder Roman ist ein Marionettenspiel. War es also auch für Sie an der Zeit, einmal über ein Marionettentheater zu schreiben?
Also zunächst mal hat mich die Geschichte interessiert, die ich erzähle. Und ich habe dann beim Schreiben natürlich sagen, die Parallelen sind ja offensichtlich. Also weil anders als zum Beispiel ein Film oder sowas oder von mir aus auch eine Theateraufführung oder eine Musikaufführung, besteht ja ein Buch, ein Roman aus wirklich aus schwarzen Buchstaben auf weißem Papier. Und da ist überhaupt nichts lebendig. Und das sagen, da gibt es eine Parallele. Weil ich, das betonte ich auch vorhin so, wir selber sind es, die die Sachen lebendig machen. Wir sehen nur Buchstaben auf Papier, wir sehen Sätze, dass dahinter Räume sind und dass da Gefühle evoziert werden und dass wir Zusammenhänge verstehen, das tun wir als Leser. Und da gibt es, glaube ich, Parallelen.
Da gibt es Parallelen und auch Sie als Schriftsteller sind sozusagen derjenige, der die Figuren führt, der die Erzählfäden in der Hand hält. Und es sind ja, wenn Sie sagen, die Geschichte wird erzählt, es sind eigentlich zwei Geschichten, zwei Erzählfäden, die Sie in der Hand gehalten haben, einmal den informativen blauen und dann den poetischen roten Faden. Es werden also zwei Geschichten parallel erzählt und die sind auch im Druckbild farblich unterschieden. Der eine Teil ist blau gedruckt, der andere rot. Der blaue Teil ist an realen Personen der Augsburger Puppenkiste orientiert und im Präsens erzählt und der rote ist der märchenhafte Teil, der fantastische Teil und wird in der Vergangenheit erzählt. Warum haben Sie diese Geschichte in dieser Weise erzählt, also so aufgeteilt auf diese zwei Geschichten?
Also zum einen war der erste Gedanke, das könnte ein Buch für meine kleine Tochter sein. Und da schien mir eine Märchenebene eine gute Idee. Zweitens, ich habe ja von der Magie der Marionetten gesprochen und vor allem auch der Magie der Puppen, der Augsburger Puppenkiste. Und das nur historisch zu erzählen, wäre mir zu weit entfernt gewesen. Ich fand es dann natürlich ein großes Vergnügen, war nicht ganz einfach, aber auch ein großes Vergnügen, diese Magie sozusagen selber zu versuchen, lebendig werden zu lassen, indem diese Marionetten selber eine Rolle spielen auf dieser märchenhaften Ebene.
Also da gerät ein 12-jähriges Mädchen, das mit seinem Vater eine Vorstellung der Augsburger Puppenkiste gesehen hat, durch eine Holztür im Foyer des Theaters auf einen geheimnisvollen Dachboden und begegnet hier eben den Figuren der Augsburger Puppenkiste, also Prinzessin Lisi, dem Urmel, Lukas, dem Lokomotivführer und vielen anderen mehr. Dieser Beginn ist ein bisschen wie Alice im Wunderland, habe ich gedacht. War das beabsichtigt, diese Assoziation?
Dass das Mädchen am Anfang sozusagen durch eine kleine Tür in eine Traumwelt, Märchenwelt kommt, gibt es natürlich in Alice im Wunderland, gibt es aber natürlich überall. Also das ist ein Standardmotiv, dass man die eine Welt verlässt, in einer Art Passage in eine Traumwelt gerät. Ob das nun ein Loch im Boden ist oder eine Tür in der Wand oder eine Kiste, in die man steigt, da gibt es ganz viele Varianten. Weil solche märchenhaften Texte ja sozusagen psychische Grundkonstellationen behandeln und dafür auf ein ähnliches, für uns glaube ich archetypisches Formmaterial zurückgreifen.
Und dieses Märchenhafte eignet sich ja auch deshalb gut, weil die Augsburger Puppenkiste ja viele Märchenstoffe adaptiert hat. So dachte ich, gibt es vielleicht auch eine Verbindung. Aber warum spielt das Ganze hier auf einem Dachboden?
Das Puppentheater in Augsburg befindet sich in einem mittelalterlichen Gebäude, das wirklich ein sehr großes Dach hat. Und das sagen Sie, die Puppenkiste ist im Erdgeschoss in einem gotischen Gewölbesaal eigentlich untergebracht, dadurch mit modernen Einbauten inzwischen. Und darüber ist ein riesengroßes Dach. Es gibt Fotos, dass da früher die Requisiten gelagert wurden und auch die Puppen gelagert wurden. Und ich fand diesen Dachboden eigentlich einen sehr magischen Ort. Und dann fiel mir ein, dass der ganz dunkel sein könnte und dass da nur ganz wenig Licht vom Mond hineinscheint und so eine Art Teppich auf den leeren Dachboden liegt. Und das hat mir eigentlich als Szenerie sehr schön gefallen.
Und das mit dem Dachboden ist nicht mehr so, dass die Figuren da gelagert werden?
Na, ich war jetzt gerade wieder da und aus Feuerschutzgründen darf man das nicht mehr. Der Dachboden ist leer, ist aber wirklich ein beeindruckender, aus dem 16. Jahrhundert Dachboden, der ist ziemlich schön.
Sie haben da oben auf diesem Dachboden noch jemanden zum Leben erweckt, nämlich Hatü, die Tochter des Gründers Walter Oehmichen, die die meisten dieser Figuren geschnitzt hat. Sie hatte 1972 das Theater von ihrem Vater übernommen, 2003 ist sie dann gestorben. Und sie erzählt dem Mädchen eigentlich ihre Geschichte. Was hat sie wiederum an dieser Hatü fasziniert? Denn eigentlich ist der Roman auch eine Hommage an Sie, habe ich gedacht.
Unbedingt, sie ist die absolute Heldin des Romans. Und wie gesagt, mich hat interessiert diese Generation der Menschen, die im Faschismus groß geworden sind. Weil das meine Generation meiner Eltern ist und weil ich mehrere Menschen in dem Alter kenne und eigentlich die Erfahrung gemacht habe, dass für diese Menschen das Ende des Faschismus eigentlich verbunden ist mit einer großen Enttäuschung. Nämlich deshalb, weil natürlich waren sie in gar keiner Weise schuldig als Kinder, aber sie haben, wie es Kinder so sind, ihre ganze kindliche Begeisterung in etwas investiert und sich etwas, sagen, hingegeben, von dem sie dann 45 schlagartig begreifen mussten, dass das Böse selbst war. Und ich glaube, dass das für diese Generation, also die Generation meiner Eltern, sehr, sehr prägend war, weil das, sagen, mein Verdacht oder meine Wahrnehmung ist, dass diese Generation es sich dann sehr schwer getan hat, in dem Nachkriegsdeutschland nochmal für irgendetwas anderes eine große Begeisterung aufzubringen, aus Angst, wieder dem Falschen anheimzufallen. Und ich glaube, das hat unser Land sehr geprägt. Und zum anderen natürlich seinen großen Kontrast dazu, zu den Stücken, die Puppenkiste gespielt hat, die wir alle kennen. Natürlich haben die Märchen gespielt, vor allem in Augsburg, aber sie haben auch relativ bald moderne Sachen adaptiert. Und da muss man jetzt wissen, dass das Theater zwar von Walter Oehmichen gegründet wurde, dem Vater und der Mutter zusammen geleitet wurde, aber dass das Team der Puppenkiste, das waren eigentlich alles junge Leute im Alter von Hatü. Als das Theater 48 öffnete, war die Crew im Grunde zwischen 17 und 20. Und das fand ich interessant, dass, sagen, die jungen Leute, die eben da aus dem Krieg kamen, sich entscheiden, wir machen die Puppenkiste und wir machen, ja, was machen wir? Sie haben natürlich Märchen gemacht, die Premiere war Der gestiefelte Kater, aber sie haben auch 1951 Den kleinen Prinzen aufgeführt. Und da war das Buch erst ein Jahr vorher auf Deutsch erschienen. Sie haben also einen brandneuen Stoff genommen und verarbeitet und haben dazu den Walter Oehmichen als Realfigur vor die Bühne gestellt in Fliegermontur. Also den Soldaten in der Uniform integriert in das Puppenspiel. Und das zieht sich so durch. Wir sagen, der Jim Knopf, der dann im Fernsehen, den wir alle kennen aus dem Fernsehen, hatte im Jahr 1961, das Buch wiederum ist ein Jahr vorher erschienen. Das heißt, sofort wurde es adaptiert, weil die da sahen, da ist eine Erzählung, die interessant für uns ist. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser Geschichte.
Und der kleine Prinz, die Figur des kleinen Prinzen, war auch eine, mit der Hatü ganz bekannt wurde. Ich denke, das war ihre erste ganz bekannte Figur eigentlich.
Ist auch weiterhin meine Lieblingsfigur, muss ich sagen. Ich finde das, sagen, man kann ja bei der Puppenkiste so Generationen erkennen, auch Veränderungen ästhetischer Art, aber der kleine Prinz ist wirklich eine wunderschöne Marionette, weil die hat sowas. Die ist, Marionetten haben ja in der Regel eine kindhafte, sagen, Anatomie. Die haben einen so großen Kopf und so kleinen Körper. Beim kleinen Prinzen nicht. Der ist wirklich aus wie ein kleiner Erwachsener, ungeheuer zart, ungeheuer gerade so durchsichtig und sehr schön. Und das ist für mich immer auch die Lieblingsmarionette.
Man erfährt auch viel über das Schnitzen von Marionetten und dass sie zum Beispiel aus Lindenholz am liebsten geschnitzt werden, weil das so ein weiches Holz ist. Eine interessante Figur ist der Kasperl. Und ich habe gerade sehr aufmerksam zugehört, was Sie erzählt haben über die Generation von Hatü, also die jungen Leute, die sozusagen den Krieg mit in sich trugen, die Erfahrung des Krieges. Und in dieser Figur des Kasperls zeigen Sie das. Das ist ja eine Figur, die Hatü geschnitzt hat und vor der sie aber selbst auf dem Dachboden in der Begegnung mit dem kleinen Mädchen Angst hat. Was verkörpert dieser Kasper?
Also, ein Roman ist ja keine Verkörperung, sondern ein Roman ist eine Geschichte, die man gerne liest. Und dass der Kasper eben auf beiden Ebenen, er kommt ja in der Märchenebene vor und ist da sehr bedrohlich und bildet sozusagen eine Herausforderung, ganz märchenhaft, für meine andere Heldin, das 12-jährige Mädchen heute. Und er kommt in der historischen Erzählung vor. Aber da vermischen sich jetzt wirklich Fiktion und Tatsächliches. Was ich sagen kann, ist, dass es gibt noch heute den Augsburger Puppenkisten. Kasper, der spielt auch eine ganz große Rolle, ist sagen die Zentralfigur in der Puppenkiste. Und der sieht eigentlich für unsere Verhältnisse ungewöhnlich aus als Kasper. Wenn wir uns einen Kasper vorstellen, den wir auch aus den Handpuppen kennen, dann haben die oft eine Hakennase und ein sehr verzerrtes, breites Lachen. Oft auch fast ein bisschen teuflische Augen mit Augenbrauen und so. Also der Kasper ist eine ambivalente Figur eigentlich für Kinder, weil er einerseits ist er der Anarchische, der alles macht und der die an Regeln sich nicht hält und damit den Kindern große Freude macht. Zugleich ist er aber auch bedrohlich in dieser Gewalttätigkeit, die er hat. Und das ist eben der Augsburger Puppenkisten-Kasper überhaupt nicht. Der sieht aus wie ein Biedermann eigentlich, ein sehr braver Junge. Und da habe ich mich gefragt, woran liegt das wohl? Und bin darauf gekommen, dass es ein Handpuppensatz der deutschen Wehrmacht gab für die Wehrmacht-Handpuppenspieler, die an der Front die Soldaten unterhalten haben. Und die komische Figur in diesem Handpuppensatz ist kein Kasper, sondern ein einfacher Lanser, einfacher Soldat, der als komische Figur agiert. Und dieser Lanserkopf hat irgendwie wirklich frappante Ähnlichkeit mit dem Augsburger Puppenkisten-Kasper. Nun weiß man heute nicht mehr, wie die Verbindungen waren und man weiß nicht mehr, wie das zustande kam. Und das ist eben das Geheimnis, was ich dann sagen mit meiner Fantasie fülle, warum dieser Kasper nicht so aussieht, wie wir uns denken und warum vor allem den Kasper, den wir kennen, den mit der Hakennase und dem etwas dämonischen Lachen, welche Assoziationen der noch bergen kann. Das ist so ein bisschen das...
Da gehen wir jetzt nicht weiter in die Tiefe.
Da bin ich Ihnen sehr dankbar.
Ich würde Sie bitten, einen Teil aus dem roten Teil des Buches zu lesen, also nochmal auf den Dachboden mit uns zurückzukehren.
Im selben Moment erschien ganz langsam, als käme er aus dem Dunkel wie an einer Decke hervor, ein Storch im Licht, eine alte, ganz abgestoßene Marionette, die ihre langen Beine vorsichtig setzte und deren Kopf neugierig von links nach rechts und von rechts nach links pendelte. Ein Moment lang betrachtete das Mädchen wie verzaubert den alten Storch, dann wurde das Geklacker und Geschepper im Dunkel immer lauter und eine ganze Blechbüchsenarmee erschien, dann drei kleine Teufel, ein Skelett, die Mumienfamilie, das Mädchen wusste gar nicht mehr, wohin schauen, Papageien und Nachtigallen und Eulen und Möwen flatterten übers hinweg, Esel und Pferde und ein kleiner Rehbock sprangen aus dem Dunkel heran, weiße wollige Schafe, Schlangen verschiedener Länge und Farbe krochen heran, Katzen, deren Schwänze aufgeregt durch die Luft wischten und ein kläffender Dackel. Das Mädchen sah, wie immer mehr der Marionetten, die eben noch an den hohen Gestellen an den Seiten des Raums gehangen hatten, sich von ihren Fäden befreiten und auf den Boden herabkletterten, und es entdeckte unter all den Tieren, die um es her zu wimmeln begannen, Frau Wutz und den Pinguin Ping, Schusch den Waran mit seiner roten Ballonmütze, den Seeelefanten, den Löwen und Katamikesch und zwischen all den Tieren Professor Habakuk Tibatong und Aladdin. Zwergnase, Frau Holle, den Räuber Hotzenplotz, die kleine Hexe und Zoppodrump, den kleinen Prinzen mit dem Fuchs, Seppel und die Großmutter, den Polizisten Alois Dimpfelmoser und Jim Knopf, Frau Waas, den Scheinriesen Tour-Tour, der immer kleiner wurde, je näher er kam, und Lukas mit der Lokomotive Emma, die langsam heranfuhr und sich dabei vorsichtig Platz in der Menge machte. Alles drängte heran an den hellen Lichtkreis, in dem das Mädchen mit Bessin Lisi stand. Es gab ein Geschiebe und Geschubse, ein Pony stolperte aber auf dem glatten Boden über einen Zwerg, und das Mädchen war von dem ganzen Durcheinander viel zu verwirrt, um zu bemerken, dass all die Marionetten ebenso groß waren wie es selbst und dass sie sich ganz ohne Fäden bewegten, als wären sie wirklich lebendig und dabei auch noch sprachen und wieherten und meckerten. Vor allem aber bemerkte das Mädchen nicht, dass noch jemand aus dem Dunkel herankam. Erst als die Gestalt direkt vor ihm stand, sah es überrascht zu ihr auf. Eine wunderschöne Frau stand da vor dem Mädchen, riesengroß, in einem altmodischen Damenkostüm aus cremefeiser, glänzender Seide, das dem Mondlicht glich. Den einen Arm hatte sie in den anderen gestützt, eine schmale silberne Uhr am Handgelenk. Sie hatte eine Zigarette zwischen den Fingern und rauchte. Nagellack und Lippenstift hatten ganz dasselbe Rot wie ihre hochhackigen Schuhe. »Rauchen ist ungesund«, sagte das Mädchen. Die Frau nickte lächelnd und setzte sich mit einem Seufzer auf den Boden. All die Marionetten machten ihr bereitwillig Platz, ihre Beine mit den roten Schuhen lagen schließlich nebeneinander wie die eines Rehs. »Du hast recht«, Rauchen ist ungesund. Aber zu meiner Zeit hat man es eben getan. Zu Ihrer Zeit? Was meinen Sie damit? Ja, Herzchen, was denkst du denn? Ich bin doch schon lange tot.
Vielen Dank, Thomas Hettje. Das war ein Teil aus dem roten Teil des Romans Herzfaden. Der rote Teil, das ist der märchenhafte Teil, der auf einem Dachboden spielt und wo ein Mädchen nicht nur den Figuren der Augsburger Puppenkiste begegnet, sondern eben auch Hatü, Hannelore Oehmichen, die diese Figuren oder ganz viele dieser Figuren geschnitzt hat. Sie hat ja das Theater von ihrem Vater übernommen. Also damit wechseln wir jetzt in den blauen Teil, wiewohl die sich immer abwechseln im Buch. Aber der blaue Teil, der ist sozusagen orientiert an realen Figuren und erzählt die Geschichte der Augsburger Puppenkiste entlang an der Geschichte von Hannelore Oehmichen, die ganz wichtig war, weil es war ja von Anfang an eigentlich ein Familienunternehmen. Also der Vater und seine Frau Rose Oehmichen waren wegen Schauspielerengagements nach Augsburg gekommen und haben dann mitten im Krieg diese Kiste, es war ja wirklich eine Kiste oder eine, ja, wie kann man das beschreiben, die Augsburger Puppenkiste, es war eine Marionettenbühne, die aber transportfähig war. Warum war das wichtig?
Na, es gibt ja zwei. Also sagen, Sie haben es vorhin schon erwähnt, es gab vor in dem Krieg gab es sagen das erste Mal, Walter Oehmichen kam zurück aus der Kriegsgefangenschaft und brachte aus daher zwei Marionetten mit, die er da geschnitzt hat. Und gründete dann mit seiner Familie mitten im Krieg eine private Bühne, die nannte er Puppenschrein. Und die bestand eigentlich nur aus einem Brett, einem Bühnenloch, was zwischen Wohnzimmer und Esszimmer der Wohnung montiert wurde. Und da wurden die ersten Sachen aufgeführt. Auch schon professionell mit kleinen Scheinwerfern und mit Kostümen und allem. Die Mutter lehrte die Kostüme. Und das fand aber im Grunde im privaten Rahmen statt. Es gab dann ein paar Aufführungen für die Kinder im Theater und für Verwundete in einem Lazarett. Und dieser Puppenschrein, wie er hieß, der verbrannte in der Bombennacht, in der Augsburg überhaupt in Flammen aufging. Und die Erfahrung dieses Brandes und der Zerstörung dieses ersten Puppentheaters ist wohl verantwortlich dafür, dass dann in den Ruinen, als er zurückkam, 45 wieder aus dem Krieg, dass sie dann beschlossen, etwas zu machen, was wirklich mobil ist. Also man muss sich vorstellen, Augsburg war ja völlig zerstört. Und Walter Oehmichen suchte zusammen mit seinen Töchtern in den Trümmern nach Materialien für neue Puppen.
Die haben darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Die Puppen konnte er zum Teil retten aus diesem Brand. Ne? Ich glaube, er hatte sie gar nicht mit, er hatte sie mit nach Hause genommen.
Ja, die Puppen konnte er retten, in meinem Roman verbrennen. Sie, das fand ich interessanter. Aber sagen, tatsächlich hat er wirklich die neuen Puppen entstanden, wirklich aus Resten, die, sagen, ja, die er zusammensuchen musste. Und ich glaube, man muss sich einfach denken, dass in dieser Zerstörung die Vorstellung, dass man alles in eine Kiste packen kann und damit woanders hingehen kann, einfach so naheliegend war. Deshalb das mit der Puppenkiste.
Sie hatten schon erwähnt, dass es Walter Oehmichen offenbar wichtig war, nicht nur mit diesem Herzfaden, von dem wir ja schon mehrfach gesprochen haben, seine Zuschauerinnen, Zuschauer zu erreichen, sondern auch die Herzen der Jugend, dieser von dem Krieg im Grunde ja zerstörten oder durch die Nazi-Ideologie verdorbenen Jugend. Wollte er da sozusagen mittels der Fäden der Marionetten, die diese jungen Zuschauerinnen und Zuschauer auch mit der Kultur verbinden? Oder was hatte er im Sinn? War es eine Art Volkserziehung?
Nein, das sicher nicht. Also sagen es, die Aussagen, die es von ihm gibt, gehen eher in die Richtung. Also es gibt einen Satz, den ich auch zitiere. Wenn man Menschen mit Märchen sagen, aus dem tristen Alltag sozusagen ein Stück befreien kann, dann hilft das den Seelen. Also es gab einerseits zu sagen, es war kein Erziehungsprojekt. Also ich glaube, dass er hat sich darüber gefreut und hat das auch sehr sagen befördert, dass junge Menschen sich um ihn versammelt und mit ihm gemeinsam dieses Puppentheater machen wollten und hat dann ja auch zugelassen, dass diese Jungen wirklich sich ihre eigenen Sachen suchten und Stoffe suchten, die mit ihrer Wirklichkeit mehr als Märchen zu tun hatten. Aber ich glaube, es ging ihm darum, wirklich diese dramatischen Erfahrungen der Zerstörung und des Krieges durch die Fantasie zu kurieren.
Und eine Traumwelt zu schaffen, in der aber auch die Traumata des Krieges irgendwie integriert waren?
Ja, so ich habe immer Schwierigkeiten, wenn man, ich finde Traumwelt richtig, wenn man das richtig versteht.
Oder Illusionswelt.
Genau, also weil ich glaube, es hat kein Eskapismusprojekt gewesen. Mhm. Weil wenn Sie sich vorstellen, die haben ja im Krieg, haben die Hänsel und Gretel gespielt und auch danach wieder aufgenommen, die Inszenierung. Und wenn man sich vorstellen, Hänsel und Gretel 45, wo die Hexe in den Ofen geschoben wird, ich glaube, Märchen enthalten so viel unserer Wirklichkeit, dass man nicht einfach sagen kann, wer Fantasie oder Märchengeschichten der Realität vorzieht, flieht vor ihr, sondern er sucht, glaube ich, Modelle, sie besser zu verstehen.
Die Augsburger Puppenkiste ist seit der Premiere 1948 mit dem gestiefelten Kater im Heilig-Geist-Spital in Augsburg beheimatet. Die Premiere war damals mit dem Stück Der gestiefelte Kater. Und seitdem ist die Augsburger Puppenkiste wirklich ein Erfolgsprojekt. Also was, glauben Sie, ist das Geheimnis? Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass es ein Familienprojekt geblieben ist? Denn inzwischen hat ja der Sohn von Hannelore Ömichen von Hatü das Theater übernommen.
Also die Puppenkiste ist quicklebendig, jetzt in Corona-Zeiten leider nicht. Aber ich war, als ich da war, öfters in der Vorstellung. Die spielen zweimal am Tag und die ist jeweils ausverkauft für Kinder. Und sie spielen oft abends Kabarettprogramme, die eher an die Erwachsenen adressiert sind. Und da taucht irgendwie ganz Augsburg auf. Ich war dabei, also Familien mit Kindern, Großeltern, alle gucken sich das an. Und natürlich ist der Geist der Familie entscheidend. Aber man muss, glaube ich, wirklich auch sehen, es gab sehr viele Puppenkistenformationen, also Marionettentheatergruppen in Deutschland natürlich. Der entscheidende Schritt, außer Schritt Nummer eins, denke ich, ist, dass sie sich modernen Stoffen zugewandt haben, dass sie eben Jim Knopf gemacht haben, dass sie das Urmel gemacht haben, alles aktuelle Kinderbücher, die eben nicht nur für Kinder schön sind, und dass sie zweitens sich dem Fernsehen geöffnet haben. Man muss sich vorstellen, die zweite Sendung, die in Deutschland über den Äther ging, war nach der Tagesschau die Puppenkiste. Weil, sagen im NWDR in Hamburg, haben die ganz früh live Puppentheater gespielt. Und sie haben dann den entscheidenden Schritt getan mit dem Hessischen Rundfunk, dass sie wirklich Formate entwickelt haben, die wirklich fernsehgerecht waren. Das, was wir kennen, ist ja nicht die Theaterstücke, die in Augsburg gezeigt werden, sondern wir kennen für das Fernsehen entwickelte Stücke. Jim Knopf oder das Urmel, das ist keine Guckkastenbühne, das ist ein großer Plafond, auf den von allen Seiten gefilmt wird. Die allererste Fernsehserie im deutschen Fernsehen war das Urmel. Und insofern glaube ich, dass auf diese Art und Weise hat die Puppenkiste sich quasi in unser aller Fantasie und Erinnerung gerettet und ist da lebendig geblieben.
Ja, das ist wirklich faszinierend, weil man erstmal nicht denkt, dass so ein Marionettentheater überhaupt fernsehtauglich ist. Und Sie beschreiben sehr schön in dem Roman, wie diese erste Produktion mit dem HR auch tatsächlich vorbereitet wird. Also dass das eben etwas ganz anderes war als die Theatervorstellung im Heilig-Geist-Spital. Es ist ja ein Mädchen, was auf den Dachboden kommt und diese Vorstellung mit dem Vater besucht hat. Und eigentlich meint sie von sich selbst, sie sei schon zu alt für das Puppentheater. Und im Verlauf des Buchs sagt sie dann, das sei aber eigentlich auch gar nicht so wichtig. Aber worauf ich hinaus will, sie hat ja auch ein Handy, das eine Rolle spielt, da oben auf dem Dachboden. Sie haben gesagt, die Augsburger Puppenkiste ist immer noch ausverkauft, sensationell, durchschnittlich mit 95% habe ich gelesen vor Corona-Zeiten. Aber ist sie für diese junge, andere Handy-Generation noch attraktiv?
Nein, ist sie, glaube ich, nicht. Also sagen, ich habe ja zwei Töchter und ich weiß, die Ältere hat das noch sagen auf DVD sich angeschaut. Und ich glaube, das wird immer noch sagen, Eltern geben das, also natürlich bei meiner Generation vor allem, die jetzt Kinder haben, die langsam groß werden und sagen, die kennen das selber aus ihrer Kindheitserfahrung und geben das weiter über DVDs oder auch irgendwie online. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich das ein bisschen verliert. Einfach natürlich wegen der Konkurrenz. Da muss ich vorstellen, Kinder heute, die haben eben nicht mehr die wackelige Enterprise, sondern die haben dann irgendwie Harry Potter als Konkurrenz der Puppenkiste. Und das schult doch den Blick auf eine andere Weise. Die Opulenz und die Perfektion der Illusionen, die wir jetzt in Kinderfilmen haben, gab es früher nicht. Und insofern ist das, glaube ich, natürlich nicht mehr so populär, wie es mal war.
Würden Sie uns noch ein Stück aus dem blauen Teil vorlesen?
Gerne. Später liegen sie wieder auf der Decke bei ihren Fahrrädern. Froni hat die Augen geschlossen. Hatü angelt ihr Buch aus dem Fahrradkorb und liest Froni daraus vor. Als der Wind gegen das Haus und die kleinen undichten Fensterscheiben stieß, liest sie, fing hinter mir an dem Drahtseil die stille Gesellschaft mit ihren hölzernen Gliedern an zu klappern. Ich drehte mich unwillkürlich um und sah nun, wie sie vom Zugwind bewegt mit den Köpfen wackelten und die steifen Arme und Beine durcheinander regten, als aber plötzlich der kranke Kasper seinen Kopf zurückschlug und mich mit seinen weißen Augen anstierte, da dachte ich, es sei doch besser, ein wenig an die Seite zu gehen. »Die weißen Augen sind gräuslich«, murmelt Roni und schläft ein. Im Mai ist ihr großer Bruder bei der Schlacht von Charkow gefallen. »Er liegt in fremder Erde«, hat die Mutter bei der Trauerfeier immer wieder gemurmelt und ein Foto herumgereicht, das ein Kreuz aus weißen Birkenstämmchen zeigte, darauf der Stahlhelm ihres Sohnes. Ein Tropfen fällt aus Hatüs nassen Haaren auf die Buchseite. Sie wischt ihn weg. »Polle Poppenspieler sei das schönste Buch über Marionetten, das es gebe«, hat der Vater gesagt.
Vielen Dank, Thomas Hettje. Der neue Roman Herzfaden ist bei Kiwi erschienen, mit Zeichnungen von Matthias Beckmann versehen. Welche Leserinnen und Leser wünschen Sie sich für dieses Buch, Thomas Hettje?
Das weiß ich nicht. Mir geht es im Grunde wie meiner Heldin. Ich habe beim Schreiben irgendwann nicht mehr darüber nachgedacht, ob es ein Buch für Erwachsene oder auch für Jugendliche ist. Und ich glaube immer zunehmend, dass es die Unterscheidung gar nicht braucht. Ich glaube, dass märchenhafte Stoffe eigentlich für alle sein können. Und ich würde mir wünschen, dass es von Jugendlichen gelesen wird, auf jeden Fall von Erwachsenen.
Jeder Roman ist ein Marionettenspiel, heißt es in Ihrer Nachbemerkung. Und wie ich finde, haben Sie die Erzählfäden sehr souverän gehandhabt. Der Roman steht auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Am Montag werden wir erfahren, ob Thomas Hettje mit diesem so besonderen wie poetischen Roman den Preis bekommen wird. Ich drücke die Daumen und danke Ihnen herzlich, dass Sie hier bei uns zu Gast waren, Thomas Hettje.
Sehr gerne.